Sehr geehrter Herr Präsident Heinen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer des BDZV-Kongresses. Zeitungen informieren, sie ordnen Nachrichten ein, sie fördern Meinungsbildung und damit auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und genau darauf kommt es ja in einem funktionierenden Staatswesen auch ganz wesentlich an. Und damit sind Zeitungen Kulturgüter. Sie stiften Identität und das trifft ganz besonders auch auf Lokalzeitungen zu. Sie verbinden globales Zeitgeschehen mit dem konkreten Lebensumfeld der Leserinnen und Leser. Und eine freie, eine unabhängige und meinungsstarke Presse verdient deshalb jede Unterstützung. Und das zeige ich auch durch meine Anwesenheit hier. Ich bin gerne gekommen. Rund 49 Millionen Menschen über 14 Jahren, also fast 70% unserer Bevölkerung, lesen regelmäßig eine Tageszeitung. Damit hat Deutschland eine Zeitungsdichte wie nur wenige Länder Europas und auch andere Industrieländer wie zum Beispiel die USA oder Kanada weisen hier deutlich niedrigere Werte auf. Und dieser Befund stützt auch das, was ich vor 2 Jahren bei Ihnen gesagt habe. Zeitungen werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Medienangebots sein. Gleichwohl, wir brauchen nicht herumzureden, steckt die Zeitung in einem tiefgreifenden Wandel, denn auch 3/4 der Deutschen nutzen inzwischen das Internet und sie informieren sich auch über dieses Medium. Und die aktuellsten Nachrichten erfährt man kaum mehr aus der Zeitung. Das ist schon seit dem Durchbruch des Radios und dann des Fernsehens so. Aber selbst den Rundfunk kann das Internet in puncto Schnelligkeit noch in den Schatten stellen. Wir wissen alle, in Sekundenschnelle verbreiten sich Neuigkeiten heute über den ganzen Globus. Dabei ermöglicht das World Wide Web, dass die Nachrichtenweitergabe nicht auf einer Einbahnstraße verläuft. Die Internetnutzer können vielmehr unmittelbar auf Nachrichten reagieren, selbst als Multiplikatoren wirken, eigene Kommentare veröffentlichen. Und über diese Form des Austauschs lassen sich im rasanten Tempo Gleichgesinnte finden, sogenannte Communities bilden. Darin steckt auch eine große Chance, das will ich an dieser Stelle betonen. Denn das Internet ermöglicht damit mehr Teilhabe. Eingebunden in den Austausch und Dialog über das Internet sind auch diejenigen, denen vielleicht Zeit und Mittel für klassische Wege der Beteiligung fehlen, die sich kaum über Parteien, Verbände, Vereine oder ähnliche Netzwerke engagieren oder dies etwa aus gesundheitlichen Gründen gar nicht können. So finden sich viele Menschen heute zusammen, die sich wohl kaum einmal persönlich begegnen würden. Und das Internet lässt große räumliche Distanzen zusammenschmelzen. Auch darin sehe ich eine Chance des Mediums. Durch zunehmende Globalisierung sind die Menschen stärker denn je aufeinander angewiesen. Das berührt zum Beispiel auch uns in Deutschland, wenn eine große Bank in den USA pleite geht. Wir haben das ja alle erlebt. Und auch die Auswirkungen einer rasant wachsenden Bevölkerung spüren wir weltweit genauso wie bei uns zu Hause. Denn jeder der 7 Milliarden Weltbürger hat den gleichen Anspruch, ein menschenwürdiges Leben, möglichst in Wohlstand zu führen wie wir. Ebenso sind wir mit den Folgen konfrontiert, die das wirtschaftliche Erstarken von Ländern wie China, Indien und Brasilien mit sich bringt. Und die Beispiele unserer globalen Vernetzung ließen sich schier endlos fortsetzen. Klimawandel, der Zugang zu Energie, der Verbrauch von Energie, all das betrifft uns hautnah und weltweit. Und in jedem einzelnen Land, ein Land für sich allein, kann damit verbundene Herausforderungen nicht bewältigen. Globale Aufgaben erfordern globale Lösungen. Was bedeutet das jetzt hier für uns auf Ihrem Zeitungskongress? Nicht nur das Leben an sich, auch die Verbreitung, Vermittlung und Verarbeitung von Informationen zu all diesen Themen geschieht global, sie geschieht rasant und zum Teil so rasant, dass sie den einzelnen Menschen zu überfordern scheint. Aber wie alles, so hat auch dies 2 Seiten. Denn es steht ohne Zweifel, Informationen sind heute viel besser zugänglich als noch vor 20, 30 Jahren. Gerade in Staaten, in denen der Presse die Unabhängigkeit fehlt, gewinnt insbesondere wieder das Internet enorm an Bedeutung. Es dient dort, wo totalitäre Regime die Meinungsfreiheit zu unterdrücken versuchen, als ganz wichtige Nachrichtenquelle. Es ermöglicht der Opposition, Informationen zu verbreiten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. Auf diese Weise kann das Internet Freiheitsprozesse fördern, und das führt uns gerade die Entwicklung in Nordafrika ja besonders vor Augen. Denken Sie an die vielen Blogs, die das Geschehen begleiten. Denken Sie auch an die Bilder und Filme aus Syrien, die über Mobiltelefone verbreitet werden und die wir im Internet und schließlich auch in den Fernsehnachrichten sehen. Unrecht, Ungerechtigkeit und Gewalt können dank Internet von Despoten immer weniger unter den Teppich gekehrt werden. Der Begriff der Weltoffenheit hat durch das Internet neue Dimensionen erlangt. Und so hat das Internet auch längst einen festen Platz in unserer Medienlandschaft erobert. Und das alles betrifft natürlich Sie, weil es Veränderungen für die klassischen Formate wie die Zeitungen mit sich bringt. Und seit vielen Jahren befassen Sie sich auf Ihren Kongressen schon mit diesem Wandel. Die Fragen liegen auf der Hand. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Printjournalismus und das Verlagsgeschäft aus? Wie verändert sich die Leserschaft bzw. ihre Mediennutzungsverhalten? Und für Sie als Zeitungsverleger ist es geradezu lebenswichtig, am Puls der Zeit sein zu können. Und dabei stellt sich für Sie immer wieder die wichtige Frage, ist Ihre Branche Getriebene oder eine Treibende des Wandels? Der frühere Präsident Ihres Verbandes, Wilhelm Sandmann, hatte schon frühzeitig für einen offensiven Umgang mit den Chancen der neuen Medien geworben. Er sah die Verlage geradezu in der Pflicht, die Entwicklung der digitalen Informationskultur mitzusteuern. Sonst würden branchenfremde Wettbewerber das Feld bestellen. Und deshalb lautete damals, Anfang, Mitte der 90er Jahre, die Devise für die Verlage: Positionen besetzen, Know-how entwickeln. Und inzwischen stellen die deutschen Zeitungen rund 660 redaktionelle Online-Angebote bereit. Mehr als die Hälfte der deutschen Internetnutzer besucht diese regelmäßig. Denn wer sich im Netz zuverlässig informieren will, der landet häufig gerade auf den Seiten der Printmedien. Immer mehr Zeitungshäuser bieten auch Apps für Smartphones und Tablet-PCs an. Sie nutzen die neuen technischen Möglichkeiten, um mehr Menschen, vor allem Jüngere, zu erreichen. Und die Verlage, die stehen dabei mit anderen Anbietern im Wettstreit. Das ist erst einmal positiv zu sehen, weil ja Wettbewerb das Geschäft belebt. Aber, Herr Präsident Heinen, da stimme ich Ihnen zu, es muss fair zugehen. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf gebührenfinanzierte Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Klar ist, wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern hat sich aus meiner Sicht bewährt. In Deutschland kommen wir dadurch in den Genuss einer besonders vielseitigen und vielfältigen Programmlandschaft. Zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört nun auch, dass er die Chancen der digitalen Welt nutzt, aber dabei muss ein ausgewogenes Verhältnis zu den privaten Angeboten gewahrt bleiben. Private Medienunternehmen und Verlage brauchen genügend Spielraum, ihre Investitionen müssen in sich rechnen, schränken die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender den Spielraum der privaten Anbieter zu sehr ein, gerät unser bewährtes, duales System ins Wanken. Und das kann niemand wollen. Und deshalb sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgerufen, ihre Internetangebote genau zu prüfen. Entsprechen sie wirklich ihrem gesetzlichen Auftrag? Und das ist auch bei ihren Smartphone-Applikationen immer wieder abzuwägen. Wirtschaftlicher Erfolg steht und fällt natürlich auch mit der Qualität der Angebote. Das gilt für Online-Angebote genauso wie für Druckexemplare. Hier sind es vor allem die Zeitungen, denen die Leserinnen und Leser hohe Erwartungen entgegenbringen. Und das führt unweigerlich zu der Aufgabe, wie sich die Zeitung gerade im Kontext des Internets und zunehmend bild- und videoorientierten Medien behaupten kann. Sie steht vor der Herausforderung, alte wie neue Lesegewohnheiten immer wieder zu befriedigen. Die Zeitung ist also mehr denn je Ort der Entschleunigung, der Reflexion, der Erklärung, der großen Themen und Debatten. Und darauf, wie wichtig dies für glaubwürdigen Journalismus ist, hat kürzlich auch der Verleger Hermann Neusser zur Verleihung des diesjährigen Theodor-Wolff-Preises sehr treffend hingewiesen. Ich zitiere: Die globalisierte, komplexe Welt schreit nach Übersetzern und Vermittlern. Zitat Ende. Ich nenne als ein Beispiel die Finanz- und Wirtschaftskrise und auch die Schuldenkrise in Europa. Das Geflecht von Finanzen, Märkten und Handelsbeziehungen ist extrem kompliziert. Entsprechend schwierig lassen sich gesamtwirtschaftliche Veränderungen und notwendige Antworten darauf vermitteln. Und natürlich ist dabei vorneweg die Politik in der Pflicht, damit das hier kein Missverständnis gibt und ich meine Aufgaben abgeben will. Doch auch Zeitungsverleger und Journalisten stehen in der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Gerüchte sind aufs Genaueste von Nachrichten zu unterscheiden. Fakten und Quellen sind zu prüfen. Zeit ist nicht alles. Was nützt es, der Schnellste zu sein, wenn dadurch die Verlässlichkeit und damit auch die Glaubwürdigkeit leiden? Sie dürfen nie vergessen, dass zwischen Zeitung und Leser über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen darf nicht enttäuscht werden. Denn damit stünde das wichtigste Kapital der Verlage und der Redaktionen auf dem Spiel. Zeitungen behaupten ihre Existenz als Bezahlmedium gegenüber den elektronischen und meist noch kostenlosen Angeboten nur durch gründliche Recherche und kluge Analyse. Kurz gesagt, durch ihren intellektuellen Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Wenn dagegen das Niveau einer Zeitung abnimmt, weil sie sich in einen Schnelligkeitswettbewerb mit digitalen Medien begibt, den sie nur verlieren kann, dann gibt es am Ende zwei Verlierer. Erstens den Leser und zweitens die Zeitung selbst. In einem solchen Schnelligkeitswettbewerb würde sich die Zeitung selbst in Frage stellen. Qualität ist zwar keine allein hinreichende, aber ich denke eine notwendige Bedingung für dauerhaften Erfolg einer Zeitung. Ich weiß, die Versuchung einer schnelllebigen Medienwelt, Abstriche bei journalistischer Sorgfalt zu machen, sind groß. Aber es bleibt richtig, kritische Wachheit und Mut zur Sorgfalt sind die Tugenden, die eine Zeitung auch in Zukunft lesenswert macht. Wenn manche Verlage in den vergangenen Jahren nur noch durch Sparen an der Redakteurs- und Autorenarbeit in der Gewinnzone gelangen konnten, dann ist dies natürlich für viele eine schlechte Botschaft. Und natürlich fragen sich dann die Leser, warum sie für diese Produkte überhaupt noch etwas zahlen sollen. Qualitätsjournalismus lassen sich durch Blogger und Leserreporter nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Und deshalb glaube ich auch, dass Investitionen in qualifizierte Kräfte gute Investitionen sind, auch für den Nachwuchs. Der Beruf des Journalisten muss attraktiv bleiben. Viele Talente lassen sich schon in jungen Jahren entdecken und entwickeln. Schüler oder auch Uni-Zeitungen leisten dazu ihren eigenen Beitrag. Und junge Menschen wachsen ja heute mit einer nie dagewesenen Vielfalt von Medien auf. Internet oder Apps auf Mobiltelefonen üben eine hohe Faszination aus. Und in der Handhabung der neuen Medien sind Kinder ihrer Eltern oft früh überlegen. Will sich die Zeitung in dieser Situation unter den Informationsangeboten auf Dauer behaupten, muss sie auch die Jüngsten für sich begeistern. Und deshalb ist es gut, dass viele Zeitungen dafür Extraseiten oder Beilagen für junge Leser anbieten. Sie zielen auf die Interessen und Erfahrungswelten von Kindern und Jugendlichen. Und dadurch entsteht frühzeitig eine Bindung an das Medium Zeitung. Und auch Ihr Verband wird mit einer Vielzahl von Projekten intensiv und um die künftige Leserschaft. Wir stehen Ihnen dabei zur Seite. Printmedien haben als politische Leitmedien immer auch eine wichtige Funktion in unserer freiheitlichen Grundordnung. Kinder und Jugendliche an sie heranzuführen, sie als mündige Mediennutzer in und für unsere Demokratie zu gewinnen, liegt also auch im Interesse unseres Gemeinwesens. Unsere nationale Initiative Printmedien dient dazu, das Bewusstsein für den Wert von Zeitungen und Zeitschriften zu schärfen. Sie bietet ein Dach für alle, die sich bundesweit für einen kompetenten, kritischen Medienumgang einsetzen. Und alle Akteure eint dabei ein Ziel: Kinder und Jugendliche sollen die Qualitäten von Texten unterscheiden, erkennen und erleben können. Und der Einsatz nicht zuletzt auch Ihres Verbandes als Partner unserer Initiative, er lohnt sich. Ich möchte dafür ganz herzlich danken. Einer bundesweiten Umfrage zufolge nehmen rund 2/3 der Schülerinnen und Schüler nach ihrer Teilnahme an einem Projekt Tageszeitungen auch in die Hand. Sie sind dann überzeugt, dass Printmedien eine Zukunft haben. Und je älter die Jugendlichen werden, desto stärker verfestigt sich diese Einschätzung. Solche Ergebnisse sollten uns gemeinsam ermutigen, das Engagement für junge Leserinnen und Leser fortzusetzen und vielleicht sogar zu verstärken. Medienerziehung ist also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das geht einmal mehr über den Bereich der Printmedien hinaus. Denn Kinder und Jugendliche müssen natürlich auch lernen, im Netz altersgerechte und qualitätsvolle Angebote zu finden und sie auch sinnvoll zu nutzen. Und dem dient die Initiative Ein Netz für Kinder. Sie wird gemeinsam von Politik, Wirtschaft und Institutionen des Jugendmedienschutzes getragen. Kindern wird hier ein Surfraum geboten, in dem sie gefahrlos lernen können, das Medium Internet sinnvoll zu nutzen. Und der Bund fördert im Rahmen dieser Initiative innovative, kindergerechte Online-Angebote mit 1,5 Millionen Euro im Jahr. Dabei geht es schwerpunktmäßig um kulturelle, gesellschaftspolitische und naturwissenschaftliche Internetseiten. Meine Damen und Herren, für Ihre wirtschaftlich erfolgreiche Kombination von Print- und Online-Angeboten kommt es natürlich wesentlich darauf an, dass Daten frei von Diskriminierung übertragen werden. Das gilt sowohl hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit als auch der Übertragungsqualität. Um diese Netzneutralität noch besser zu schützen, haben wir entsprechende Regelungen auf den Weg gebracht. Dazu gehören Transparenzvorschriften. Außerdem soll die Bundesnetzagentur Mindestqualitätsstandards vorgeben können. Wir werden da die weitere Entwicklung sehr sorgfältig beobachten, um gegebenenfalls weitere Schritte zur Sicherung der Netzneutralität einzuleiten. Wenn ich von vernünftigen Rahmenbedingungen spreche, um im Wettbewerb bestehen zu können, dann muss natürlich auch das Stichwort Anzeigengeschäft fallen. Für die Refinanzierung von Medienangeboten ist und bleibt das Anzeigengeschäft unverzichtbar. Dementsprechend groß ist Ihr Interesse an Fragen der Werberegulierung. Ganz ohne staatliche Regelung geht es nicht, aber der Grundsatz, redaktionelle Inhalte von Zeitungen zu trennen, ist auch im Internetzeitalter wichtig. Gerade in sensiblen Bereichen, wie etwa bei der an Kinder gerichteten Online-Werbung, sind alle Verantwortlichen aufgerufen, die bestehenden Grundprinzipien tatsächlich anzuwenden. Da müssen sich die Selbstkontrollinstanzen der Medien beweisen. Ich kann Ihnen aber heute versichern, die Bundesregierung ist nach wie vor gegen weitere Werbeverbote. Das setzt aber den verantwortlichen Umgang mit Werbung von Seiten aller Marktteilnehmer auch wirklich voraus. Viele Regeln, das wissen wir, entstehen inzwischen auf europäischer Ebene. Deshalb wenden wir uns auch im Dialog mit unseren Partnern in der Europäischen Union weiterhin gegen neue, sachlich nicht zwingend gebotene Werbebeschränkungen. In anderen Bereichen hingegen ist eine stärkere Regulierung im Interesse der Verleger. Das trifft insbesondere den Schutz geistigen Eigentums, von dem Sie, Herr Präsident, ja auch gesprochen haben. Problematisch sind etwa Dienste sogenannter Nachrichtenaggregatoren, die teilweise auf fremder verlegerischer Arbeit aufbauen, ohne diese zu vergüten. Verlegerische Leistungen kosten Zeit und Geld, und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass ein Leistungsschutzrecht für Verleger gefordert wird. Und deshalb arbeitet die Bundesregierung derzeit an einem Gesetzentwurf, der das Urheberrecht weiter an die Anforderungen einer modernen Informationsgesellschaft anpassen soll. Wir haben es nicht vergessen, es wird vorangetrieben. Wir streben eine ausgewogene Regelung an, die den berechtigten Interessen aller Beteiligten Rechnung trägt. Im Übrigen werden wir diese Debatte um den Schutz der Rechte von Herausgebern und Journalisten an der Nutzung ihrer Werke auch auf europäischer Ebene vorantreiben, denn in Deutschland alleine reicht eine solche Lösung auch nicht aus. Wie ein künftiges Leistungsschutzrecht für Verleger auch immer aussehen mag, Ein völliges Allheilmittel wird sie nach meiner Überzeugung aber nicht sein. Ich will mich trotzdem vor der Aufgabe, werden wir uns nicht drücken. Wir haben im Übrigen auch schon oft erlebt, dass wenn wir in Deutschland eine Regelung hatten, sie auf europäischer Ebene auch implementiert werden könnten. Wir dürfen und wir können allerdings eben nicht allein mit gesetzlichen Anpassungen auf neue Möglichkeiten digitaler Technologien reagieren, sondern es bleiben in erster Linie auch innovative Presseverleger gefragt, die auch immer wieder neue Wege gehen. Sie haben das Thema des Pressefusionsrechts angesprochen. Wir wären unglaublich dankbar, wenn Sie uns einen Vorschlag vorlegen. Ich hätte es vor Jahr und Tag noch nicht mehr erträumen lassen. Und wenn das dann wirklich stimmt, das können wir ja dann sofort sehen, dass ob es ein allgemeiner ist und gemeinsamer oder ob wir schon am nächsten Tag wieder all die Einsprüche auf dem Tisch haben. Wenn das wirklich stimmt, dann werden wir uns dem mit großer Zügigkeit und Schnelligkeit widmen. Also da bleiben wir dran, denn mir hat schon vor Jahr und Tag eingeleuchtet, dass wir hier etwas machen müssen, dass das in unser aller Interesse ist und vor allen Dingen auch in Ihrem Interesse. Meine Damen und Herren, auch dieser Kongress bietet sicherlich wieder viele Gelegenheiten, über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt, über neue Geschäftsmodelle zu diskutieren. Das ist wichtig für Sie und Ihren Erfolg als Verleger. Aber ich sage eben auch, das ist wichtig für uns als ganzes Land. Sie tragen eine hohe Verantwortung für unser Gemeinwesen. Sie werden dieser Verantwortung jeden Tag gerecht. Und ich bitte Sie, das auch in Zukunft zu tun. Sie machen gerne Zeitungen. Sie alle sind in diesem Genre verwurzelt. Und deshalb kann niemand besser als Sie die Zeitung für die Zukunft fit machen, wo wir mit Leitplanken, mit Regelungen helfen können. Wollen wir das konstruktive Gespräch fortsetzen. Aber die Lust und die Freude an der Zeitung, die kommt von Ihnen. Und deshalb sage ich ganz persönlich, ich lese immer wieder gerne Zeitungen. Nicht immer bin ich zufrieden mit dem, was da steht. Aber ich bin ein toleranter Mensch und liebe die Freiheit und die Demokratie. Und deshalb ist die Pressefreiheit konstitutiver Bestandteil. Alles Gute und uns weiter gute Diskussion.
Ich darf noch eine Minute noch danke, ja. Frau Bundeskanzlerin, in der gebotenen Kürze nochmals unseren herzlichen Dank für Ihr Kommen, aber vor allem auch für Ihre Worte, die Sie zu einer ganzen Vielzahl von Themen, die uns sehr stark berühren, dankenswerterweise gesprochen haben. Ich möchte zunächst, was die anstehenden Gesetzesvorhaben betrifft, mir vielleicht in aller Bescheidenheit erlauben, einen Vorschlag zu machen. Wir liefern eine gemeinsame Position zur Pressefusionskontrolle und Sie liefern einen Entwurf zum Leistungsschutzrecht. Dann kommen wir zügig weiter und dann arbeiten wir die nächsten Schritte. Und was ich darüber hinaus aber gerne hervorheben möchte, und das hat mich sehr gefreut, das sind Ihre Worte zur Notwendigkeit aller gemeinsamen Anstrengungen zur Verbreitung des Lesens im Grundsatz, zur Nutzung der unterschiedlichen Medien in Kompetenz. Und da wird die Zeitung natürlich immer eine hervorragende Rolle spielen, um darüber möglichst allen in den jüngeren Generationen den Zugang zu den wesentlichen Diskussionsprozessen auch in ihrer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft zu ermöglichen und damit eine Teilhabe an der Gesellschaft, am Berufsleben in einem doch besseren Maß haben. Wir wissen, dass da gerade das Bundeskanzleramt und der Staatsminister mit großem Engagement marschieren. Wir sind auch dankbar dafür. Das gilt im Übrigen auch für viele Landesregierungen, die sich auch dieser Aufgabe öffnen. Und im Zusammenwirken können wir da sicherlich viel erreichen. Am Schluss kann ich nur völlig mit Ihnen übereinstimmen darin, dass es natürlich an uns selbst ist, die Zukunft der Zeitungen zu gestalten mit Kreativität und Innovation. Das ist unsere Aufgabe. Sie machen das ein oder andere Gesetz dazu und dann kommen wir sicherlich gut klar. Vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Stunden und Tage.